einige kennen mich schon, einige haben mich kennengelernt, gell? Ich lache sehr gerne, ja, und wenn ich da alleine in der Reihe sitze, ist immer die erste Frage, bin ich deswegen alleine gesessen? Nein, ich lache sehr gerne und das ist von meinem Hintergrund. Ich weiß es wirklich, was es heißt, aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes versetzt zu werden. Ich weiß, was die Bibel sagt. Ich war persönlich am Rand des Selbstmordes und Gott hat mir ein neues Leben gegeben. Darum weiß ich, was Gott machen kann. Ich bin ein lebendes Zeugnis der Gnade und der Güte Gottes. Wenn Sie über Güte Gottes nachdenkt, dann schaut es mich an. Das ist leibhaftige Güte Gottes. So schaut Güte Gottes aus. Ja, so schaut Güte Gottes aus. Okay. Wer eine Bibel mit hat, ist wichtig. Weißt du nicht, was der da vorne erzählt, oder? Man kann alles Mögliche erzählen. Ha? Ich glaube, da vorne sind auch noch welche Bibeln drinnen. Ihr seid ja im Buch, das Paulus geschrieben hat, Galater Kapitel 5. Die Frucht des Geistes ist verschiedenste Sachen, Liebe, Freude, Friede, Geduld. Ah, da glaube ich, habe ich persönlich noch ein bisschen zum Nachholen. Vielleicht hätte ich über Geduld predigen sollen. Freundlichkeit, Güte. Und Güte ist eine der großen Tugenden Gottes. Wenn man nachschaut im Internet über Güte, also ich habe im Duden nachgeschaut, ich habe beim Google nachgeschaut, was steht denn da? Güte wird definiert mit einer freundlichen, nachsichtigen Einstellung gegen jemanden. Eine freundliche, nachsichtige Einstellung. Wikipedia, ist interessant, ist eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Wikipedia schreibt weiter, die Elemente von Güte sind gutes Tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Und Wikipedia ist die einzige Seite, die ich gefunden habe, die einen Bezug auch auf Gott angegeben hat. Ist ja auch interessant. Wikipedia hat ganz konkret auf die Güte Gottes, dass es eine der Attribute Gottes ist, Bezug genommen und dass die Güte Gottes eine Frucht des Geistes ist. Das war die einzige dieser Seiten, die einen Bezug auf Gott gegeben hat. Das ist recht interessant. Ja? Eine andere Sache ist, das Gegenteil von Güte ist Strenge oder Unnachgiebigkeit. Ja, da kann man sagen, das Gegenteil. In Galater 5, 22, ebenso in Epheser Kapitel 5, die Verse 9, wird dieses griechische Wort, das Luther mit Güte übersetzt, wird das griechische Wort Agathosyne verwendet. Agathosyne, ja. Auch ein anderes Wort, das mit Güte übersetzt wird, ist das Wort Christotes. Das ist schon interessant, gell? Die Wörter, wo man da schon mal was raushört, gell? Wo gewisse Sachen wohl herkommen. Ja? Die sind sehr ähnlich, diese Worte. Zum Beispiel das Wort Christotes wird verwendet im Römer Kapitel 2, Vers 4. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Da wird dieses andere Wort verwendet. Wobei bei Christotes die Betonung eher auf der Milde ist. Ja, mild. Ja. Bei Agathosyne ist es eher mehr auch mit Aktivität verbunden. Es ist eher ein Wort, das in dem aktiv ist. Und, ja, ist interessant, dieses Wort Agathosyne im Unterschied zu diesem weltlichen Verständnis, diese Güte kann sich auch ausdrücken durch Zurechtweisen, korrigieren oder strafen. Hups, das ist ja überhaupt nicht gern, gell? Oh, Gott ist ja so lieb und Gott ist gütig und Gott ist gütig. Und die Welt hat eigentlich ein Bild von Gott, eher von einem senilen alten Opa, der eh schon alles vergessen hat. Das ist nicht die Güte Gottes. Wir müssen da aufpassen. Ja? Also das ist eine interessante Geschichte. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dieses weltliche Denken, in dem wir tagtäglich sind, in dieses Denken der Bibel reinzulesen. Ein Beispiel: Jesus hat den Tempel gereinigt. Das ist ein Ausdruck der Güte Gottes. Lieber Jesus mit dabei. Das ist auch Güte Gottes. Weil die Güte Gottes soll auch die Güte in den anderen bewirken. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, wie Gott die Güte verwendet. Und wie ich eingeladen worden bin zu dem Predigtthema, hat Gott eigentlich mich zu einer Geschichte geführt. Ich habe 3 Kinder und da lesen wir immer so Kindergeschichten vor. Wir haben ein Buch gehabt, das hat geheißen Bruder Bär. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, der Bru. Ganz liebe, also eine tolle Geschichte mit immer an Hintergrund. Und eine Geschichte ist mir dazu eingefallen, nämlich die Kinder finden einen Sack mit Gewand, ja, und sie verkleiden sich. Und da ist von einem Polizist drinnen und von einem Feuerwehrmann und verschiedenen. Und einer verkleidet sich und spielt das Ganze und die anderen raten, was er ist. Ja. Und plötzlich in diesem Spiel stellt sich einer in die Mitte und lässt die anderen raten. Und sie raten und irgendwann einmal, ja, halten sie, sag endlich, was du spielst. Ja. Und er sagt, ich spiele einen guten Menschen. Ich spiele einen guten, und Gut und Güte sind artverwandte Worte. Also man kann auch einen gütigen Menschen spielen und die Kinder diskutieren. Und irgendwann mal kommen sie zum Schluss, entweder man ist ein guter Mensch oder man ist es nicht. Und das ist der Knackpunkt. Entweder bist du gütig oder du bist es nicht. Du kannst nicht 75% gütig sein. Vielleicht ist bei manchen schon bei 90%. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Dazwischen gibt es nichts. Ja? Es gibt im Reich Gottes schwarz und weiß. Es gibt kein dunkelweiß und es gibt kein hellschwarz. Es gibt es nicht. Es gibt nur 2 Sachen. Und das ist die entscheidende Botschaft, glaube ich, von dieser Predigt heute. Entweder du bist gütig oder du bist es nicht. Aber so wie ich es brauche, braucht es, glaube ich, jeder andere Mensch. Ich habe eine gute Nachricht. Ich habe eine gute Nachricht. Die Bibel ist eine gute Nachricht. Wir haben ja schon genug schlechte Nachrichten, oder? Hast du schon mal in die Nachrichten geschaut? Ich mag gar nicht mehr die Nachrichten. Nein, das ist schrecklich im Moment. Manchmal habe ich das Gefühl, im Moment haben sie auf der Welt alle Idioten loslassen. Ich weiß nicht, das ist schrecklich. Wurscht, wo du hinschaust. Ja? Die gute Nachricht ist, du bist ein guter Mensch. Du bist ein gütiger Mensch. Jeder Mensch, der durch den Geist Gottes wiedergeboren ist, der ist vollendet. Du bist gütig. Jesus hat dich gütig gemacht. Und du isst nichts mehr. Warum? Glaubt ihr wirklich, dass Jesus in einem Herzen wohnt, wo nur 50% Licht sind? Nein, genau mehr, 75%. 90? 90%? 95%. Wer bietet mehr? Gut anfangen. Ja. Es funktioniert nicht. Du bist rein. Das gibt Jesus uns auch als Verheißung. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil Jesus gut ist. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Das ist befreiend, oder? Das ist befreiend. Und wir haben als Christen, wirklich, und damit rede ich wirklich als wiedergeborene, geisterfüllte Gläubige, eine wunderbare Verheißung. In Philipper Kapitel 1, Vers 6 heißt es, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Christi. Das heißt, wir sind gütige Menschen. Manchmal handeln wir vielleicht nicht gütig, ja? Aber wir sind es. Du bist gut geworden, du bist gut gemacht. Wir treffen manchmal falsche Entscheidungen und falsche Handlungen. Aber vollendet sind wir. Ich habe das vorher so lieb gefunden, da hinten steht eine Karte von einem Baby, das bei euch in der Gemeinde, oder Freunde, ja. Was kann ein Baby? Eigentlich nicht viel. Ja, schreien, scheißen, ja, super. Ja. Mehr kann es nicht. Aber ist dieses Kind ein vollständiger Mensch? Ja, das ist alles da. Es kann vielleicht noch gewisse Sachen nicht, aber es ist ein perfekter Mensch. Und genau dieses Bild gilt für uns als Christen. Wir sind gut gemacht, nicht aus uns. Du kannst dich da jetzt hinstellen und 3 Stunden... Es funktioniert nicht. Unsere Güte ist keine Willensanstrengung. Das funktioniert nicht. Du bist es schon. Du bist es schon. Und das ist das Schöne, oder? Wir sind vollendet. Ist das nicht irrsinnig befreiend? Das ist alles, was wir tun, tun wir aus dieser Vollendung raus. Das Thema ist ja, zur Güte hin verwandelt. Ja? Das ist ein großes Thema. Zu diesem. Und ich bin natürlich jetzt wunderbar als Gemeindeleiter, toll, dass wenn sich ein Prediger vorhin hinstellt und sagt, Liste, ja, 10 Punkte, wenn du gütig bist, dann machst du das, und wenn du gütig bist, dann machst du das, und das nicht, aber das, ja, richtig zum Abarbeiten, zack, 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 zack. Ja. Wir sind reich in Gott, ja, wenn du reich bist, dann kannst du auch viel in das Körper reingeben, ja. Ich bin auch für die Finanzen von unserer Gemeinde verantwortlich, wenn so ein Prediger kommt, den fahre ich um den Hals. Ja. Aber wisst ihr was? Um das geht es nicht. Es gibt was für was Größeres. Es ist die Güte Gottes, die uns anschaut. Wenn wir eine Ahnung hätten, wie sündig wir Menschen wirklich sind, wie böse unser Herz wirklich ist, es würde uns wirklich grausen. Aber wisst ihr, was noch viel größer ist? Die wunderbare Güte und Liebe von unserem Herrn zu uns. Und wisst ihr was? Das ist immer das, wenn ich einen Blödsinn gemacht habe, wenn ich gesündigt habe. Es ist nicht, dass ein strafender Gott über mir ruht. Es ist ein gütiger Gott, den ich nachfolge. Das ist so befreiend. Das ist so befreiend. Das ist so herrlich. Vielleicht fragst du dich, ja, aber es gibt doch auch Menschen in der Welt draußen, die Gott nicht kennen und die sind auch gütig und die tun auch Gutes. Ja. Aber jetzt müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Was ist Wahrheit? Ist das Wahrheit, das wir in unseren Augen sehen in der Welt? Oder ist das Wahrheit, was uns die Welt sagt? Was gütig ist? Ist uns das, wie uns die Welt beschreibt, wie Gott sein soll, wenn er gütig ist, ist das die Wahrheit? Das ist, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber das ist eine Lüge. Wenn uns die Welt beschreibt, wie Gott sein soll, dann ist es eine Lüge. Gott hat sich offenbart hier. Und dieses Urteil, das die Bibel über uns als Menschen spricht, muss ich dir leider sagen, es ist ein vernichtendes Urteil. Das ist ein vernichtendes Urteil für die Menschheit. Und wenn wir darüber zu diskutieren beginnen, dann ist eigentlich alles verloren, bevor es angefangen hat. Wenn wir den sicheren Boden der Bibel, sprich den sicheren Boden der wahren Offenbarung Jesu Christi und damit Gottes verlassen, dann ist besser, wenn wir die Bibel nehmen, rausschmeißen und es so schreiben, wie Paulus es schreibt, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Dann haben wir keine Hoffnung. Aber Gott ist gütig. Er hat die Menschen nicht vergessen. Er hat seinen eigenen Sohn gesandt und seine Güte darin bewiesen. Das Urteil der Bibel ist vernichtend für uns Menschen. Psalm 14, Vers 3. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Wir Menschen sind von Grund auf böse, weil wir gefallene Menschen sind. Paulus schreibt in Römerbrief Kapitel 7, unser Fleisch kann das Gute niemals vollbringen. Ja, das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit, was die Bibel über den Zustand des Menschen sagt. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung in Jesus Christus. Warum schaffen es jetzt Menschen in dieser Welt draußen, Gutes zu tun? Es gibt den Begriff der Ethik, der Moral. Viele unserer moralischen und ethischen Vorstellungen sind aus der Geschichte des Christentums. Und es gibt höhere Kapitel der Ethik. Ja? Manche Menschen sind mehr moralisch, ethischer, korrekter. Ja? Aber das ist ein relativer Punkt. Das ist, wann geht es mir gut? Was ist gut? Wenn ich das relativiere, dann bin ich als Mensch und entscheide mich, ich stehe über Gott. Denn Jesus hat diese Antwort bereits gegeben. Wer ist gut? Jesus hat diese Frage ganz klar beantwortet. Ja? Gott allein ist gut und sonst niemand. Und das ist die Tatsache. Und an diesem Level müssen wir messen. Nicht an einem relativierten Level, den wir Menschen anlegen. Wenn wir damit beginnen, können wir unser ganzes Christensein vergessen. Weil dann wird es eine absolute relative Sache. Dann wird es Religion. Und der lebendige Gott bleibt draußen. Ja? Aber warum passiert das Gute manchmal doch in bösen Menschen? Naja, Gott liebt es, sich suchen zu lassen. Vielleicht, wenn ein böser Mensch eine gute Tat vollbringt, fragen sich Menschen, ja, warum kann der auch was Gutes tun? Und Gott spielt Verstecken und sagt, hallo, ich bin noch immer da und ich möchte gesucht werden. Gott liebt es, wenn wir ihn suchen. Gott ist, machen wir ein bisschen kindisch. Gott liebt es. Mit Kindern macht man das so gern. Guck, guck, ja, da bin ich. Und Gott macht das Gleiche bei uns. Du bist komplett verzweifelt und auf einmal kommt Gott irgendwo daher. Guck, guck, bin ich noch da. Ja. Und das erwärmt mein Herz. Bin ich froh, Gott ist da noch da. Gott ist noch da. Wie passiert das Ganze jetzt? Also die Frage, wie schaffe ich das jetzt? Wie schaffe ich das, gütig zu sein? Wie schaffe ich das? Ganz eine wichtige Sache. Mit unseren eigenen Anstrengungen werden wir das nicht schaffen. Na? Dann zäumen wir das Pferd von hinten auf. Wenn ich mir anstrenge, gütig zu sein, wenn ich mir anstrenge, Gutes zu tun und alle diese Sachen, was in Galater 5 stehen, selber zu tun, dann brauche ich Gott ja nicht. Dann brauche ich Gott ja nicht. Dann mache ich es selber. Und was mache ich? Da ist Gott und ich als Mensch, wupp, stelle mich über Gott. Und ich beurteile Gott. So ist es nicht. Gott ist ganz oben. Der ist so hoch oben, du kommst nie rauf als Mensch. Aber wir möchten gern. Das ist diese Ursünde in uns. Wir wollen Gott sein. Wir wollen Gott spüren. Wir wollen Gott spüren. Das geht nicht. Darum bewirkt es der Geist Gottes, diese Frucht in uns. Damit kein Mensch sich selbst rühmen kann. Wenn ich Gutes tue, wenn ich gütig bin, dann verherrliche ich damit Gott. Und es gehört ihm die Ehre dafür und ihm allein, weil er es in mir bewirkt hat. Ja, was hat er nochmal gesagt? Habt ihr das schon erlebt, dass Menschen, die Christus nicht nachfolgen, viel genauer wissen, wie du als Christ handeln sollst? Wie kannst du das als Christ tun? Ja? Gib mir als Antwort, kannst du dir vorstellen, wie schrecklich ich miteinander wäre, wenn ich nicht Christ wäre? Ja, da gibt es Hoffnung, ne? Da gibt es Hoffnung. Was glaubst du, wie schrecklich das ich drauf wäre, wenn ich kein Christ war? Allein nicht bei meinem Autofahrstil würde man das merken. Ne? Ja. Gott lässt sich gerne suchen. Gott liebt es. Gott liebt es. Ah, übrigens, danke an das tolle Lobpreisteam. Haben wir sehr. Ihr habt ein tolles Lobpreisteam. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Ist euch das aufgefallen? Das ist toll, gell? Ihr habt einen Schatz als Gemeinde. Seid sehr dankbar dafür. Ich bin sehr gesegnet gewesen durch die Lieder. Für mich ein Beispiel der Güte Gottes ist der König David. Wir haben schon gehört in den Psalmen. Macht mal die Psalmen auf. Da ist so viel über die Güte Gottes drinnen. Die andere Geschichte ist, möchtest du das Leben, das David gelebt hat? Ich weiß nicht, ob ich gern an David seiner Stelle gewesen wäre. Ja? Der eigene Sohn, der dich umbringen will. Also das, ich weiß nicht, ob das eine richtige, erstrebenswerte Lebensweise wäre. Weiß ich nicht. Aber er hat die Güte Gottes erlebt. Schlagt mit mir auf den Psalm 25. Der ganze Psalm 25 ist toll. Ich habe den jetzt im Zuge der Vorbereitung für die Predigt wirklich genau durchgelesen. Der ist toll, der ist herrlich. Und zwar der Vers 6. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gottes Güte ist ewig. Der Grund, warum die Erde existiert, der Grund, warum die Menschheit existiert, warum er uns noch nicht verdorben hat, ist seine Güte, die eine ewige Ordnung ist. Das ist herrlich. Und diese Güte wird sich nicht ändern. Er schaut uns mit gütigen Augen an. Gedenke ich der Sünde meiner Jugend und meiner Übertretungen. Bitte, da steht zu meiner Jugend. Die Frage ist, was ist Jugend? Auch wir Alten machen Blödsinne. Ja, auch wir Alte sündigen. Kann ich die Jungen gleich beruhigen. Das ist immer so. Ja. Und Sünde ist aber kein kleines Ding. Hier beschreibt David ganz genau sein Verhältnis zu Gott. Wir als Menschen, wir sind sündig vor Gott. Und wenn Gott uns richten würde und verderben würde, das wäre vollkommen gerecht. Das wäre vollkommen gerecht. Also ich bin froh, dass ich nicht Gott bin, weil ich hätte mich schon selber in die Hölle geschickt. So schlecht wie ich bin. Aber so ist Gott nicht. Gott ist gütig. Und er gibt mich nicht auf. Immer wieder, er schaut mich mit gütigen und barmherzigen Augen an. Und wieso ist das verändert mich? Das verändert mich. Vor meiner Bekehrung war das ganz extrem. So viele Menschen, meine Mutter, meine Geschwister, meine Freunde, meine damalige Freundin, alle wollten mich irgendwie verändern, dass ich irgendwie bin und so sollte ich werden und dann passt und alle wollten, dass ich anders wäre. Und wieso ist es immer schlimmer geworden mit mir? Und dann ist Jesus in mein Leben gekommen und er hat nichts von mir verlangt. Er hat mich einfach genommen und geliebt und in seiner Güte getragen. Und wisst ihr, was passiert ist? Niemand hat mich mehr verändert wie er. Es ist diese Güte, die ich in meinem Leben empfangen habe, die mich verändert hat. Es ist die Güte Gottes, die David in sein Leben empfangen hat. Die hat ihn verändert. Und darum kommt er zu Gott und sagt, gedenke an mich in deiner Güte, nicht in deiner Gerechtigkeit. Weil wenn Gott mich gerecht behandelt, oh Schreck, dann habe ich ein Problem, dann habe ich ein Riesenproblem, dann habe ich ein unlösbares Problem. Aber Gott handelt an mir in seiner Güte. Und er hat mich nicht vergessen. Und er hat Jesus geschickt, um mich zu retten. Mich, einen Verlorenen, zu retten. Nicht, was Gott nötig hat, was ich nötig habe. Und das hat mich verändert. Und deshalb folge ich meinem Herrn Jesus nach. Deshalb bin ich da. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit. Herr, um deiner Güte willen. Und das ist der Schlüssel dazu, verändert zu werden. Das ist der Schlüssel dazu, gütig zu werden. Das ist der Schlüssel dazu, diese ganze Frucht des Geistes zu entwickeln. Zu Gott zu gehen, ihn zu erleben. Denkt an die vielen Beispiele, die Jesus im Neuen Testament gemacht hat. Die Sünderin, die Ehebrecherin, das sind so viele Beispiele, wo Leute Schulden erlassen, diese ganzen Gleichnisse, die Jesus gebracht hat. Das sind Beispiele der Güte Gottes. Und das drückt es aus. Und was bewirkt es in unseren Herzen? Wenn ich Güte empfangen habe, wenn ich voll der Güte Gottes bin, was werde ich weitergeben? Ich werde Güte weitergeben.
Und du kannst das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Du kannst nicht Goethe weitergeben und Goethe weitergeben. Du bist leer. Das frustriert dich. Hör immer wieder Gutes zu tun und nichts kommt. Dann bist du von Menschen abhängig. Aber wenn du von Gott gefüllt bist und deinen Blick zu Jesus Christus hebst und ihn anschaust und seine Güte trinkst Tag für Tag, dann wird es aus dir raussprudeln, weil du gar nicht anders kannst, weil du Güte erfahren hast. Und wie geht es Paulus? Weil Paulus ist ein Beispiel auch, ein wandelndes Beispiel der Güte Gottes. Ich verstehe viele Sachen, was Paulus schreibt. Ich verstehe das. Herausgerissen aus Reich der Finsternis, hineinversetzt ins Reich des Lichtes. Ich weiß, was Paulus schreibt. Und er sagt in Korinther, im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, ganz ein toller Vers, eine Herausforderung. Nun aber schauen wir alle. Nicht wir wollen schauen, wir schauen, wir tun es. Wenn du Jesus nicht anschaust, wir wüssten sehen. Es geht nicht. Wir aber schauen alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wie in einem Spiegel. Die damaligen Spiegel waren ein bisschen schlecht, nicht so wie unsere heute, ein bisschen verschwommen. Aber das Bild wird immer klarer für uns. Und wir werden verklärt in sein Bild. Seht ihr das? Wir schauen und wir werden. Ich schaue zu Jesus und ich werde verändert. So funktioniert es. Und wenn ich das erlebe und ich mich reinlasse, dann bin ich ein gütiger Mensch und ich handle auch wie ein gütiger Mensch. Du bist ein gütiger Mensch, nur wenn du fertig bist und schon frustriert bist und dann wird es schwer. Darum ist es wichtig, sich gegenseitig zu ermutigen. Vergiss nicht Jesus. Ich kann mich erinnern, ich war mal in England und in einem Pult, ja, das war so cool. Und der Stefan, ich habe damals, da war jung bekehrt, habe mir Lebensbericht immer gegeben in den Gemeinden. Und das was gestanden. Das Hinweis für den Prediger. Don't forget Jesus. Ja. Vergiss Jesus nicht. Es dreht sich alleine um Jesus. Er ist der Anfänger und der Vollender von dem Ganzen. Und wir haben eigentlich nur den Auftrag, ihn anzuschauen. Und das, was er auf uns legt, was er in unsere Herzen reinlegt, dann werden wir das auch in die Welt hinausgeben. Es ist ein Fluss von oben durch uns hindurch in diese Welt. Es ist nicht schöner, das Kreuz von oben, und wir geben das Ganze in diese Welt hinaus. Amen. Amen.